Radio X im Gespräch.
Wir laufen ein paar Stufen zurück auf die Lebensstege. Vor etwa rund 12 Jahren bin ich zum allerersten Mal mit Drum Bass gekommen. Zu dieser Zeit habe ich wirklich jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Minute nur Drum Bass gelost. Das ist heute ein bisschen anders, aber ich höre es zwar immer noch sehr, sehr gern. Aber was ist das eigentlich genau, Drum and Bass? Von wo kommt die Bezeichnung und wie ist er überhaupt entstanden? Die Fragen, die versuchen wir zu klären im Telefongespräch mit dem Musikwissenschaftler Nico Thom aus Lübeck, Deutschland. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Thom. Freut mich, dass Sie mit mir dieses Telefoninterview führen. Seit wann hören Sie Drum and Bass?
Ich höre Drum and Bass seit, ja, ich würde sagen, tatsächlich so Mitte der 90er, als Drum and Bass sozusagen die große Zeit hatte. Habe ich zum ersten Mal davon gehört. Damals war mir nicht so bewusst, dass diese Musik Drum and Bass genannt wird. Man hatte nur das Gefühl, das klingt irgendwie ungewohnt oder anders. Und dann etwas später, so wahrscheinlich so gegen Ende der 90er Jahre, tauchte dann der Begriff immer wieder auf. Und dann wusste ich, okay, diese Art von Musik wird Drum and Bass genannt. Und so kam dann das zusammen gewissermaßen.
Ja. Woher kommt denn überhaupt der Begriff Drum Bass?
Gute Frage, ja. Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen in dem Zusammenhang. Es gibt ja diverse Vorläufer, sowas wie Breakbeat oder Hardcore oder Jungle. Oder ja, Hardcore-Techno, je nachdem. Und irgendwann, so wahrscheinlich gegen Mitte der 90er Jahre, wahrscheinlich so um 94 herum, tauchte dieser Begriff erstmals auf im Zusammenhang mit Musikmagazinen oder bestimmte Musikjournalisten im englischsprachigen Raum. Haben dann zum ersten Mal diesen Begriff geprägt und das hatte damit zu tun, dass diese Musik eben sehr Bass- bzw. Schlagzeuglastig ist, also dass diese Drum-Pattern eben so im Vordergrund stehen. Und deshalb dachte man sich, na dann benennt man es eben einfach so, um sozusagen das Spezifische daran zu, ja, sprachlich zum Ausdruck zu bringen.
Also ich habe mal gelesen, dass der Begriff Drum-Bass von einer Reggae Platte, ich glaube irgendwie aus den 60er, 70er Jahren stammt, weil darin wird irgendwie Drum Bass gesungen. Und das könnte je nachdem, also es ist vage, es könnte je nachdem einen Zusammenhang haben als oder für den Begriff Drum Bass. Wissen Sie was davon?
Also davon habe ich jetzt nichts gehört von dieser Reggae-Platte, aber das ist gar nicht so abwegig, weil natürlich im frühen Reggae auch diese Schlagzeugpattern beziehungsweise diese basslastige Musik im Vordergrund stand. Man kennt das ja sozusagen im Zusammenhang mit Dub-Musik, wo das ja noch ein bisschen eindeutiger ist.
Genau. Es gibt ja noch den Begriff Jungle. Das heißt, das ganze Dub, Reggae und Jungle war vor dem Drum-Bass.
Das ist jetzt sozusagen eine Frage der Definition. Also inwiefern man zum Beispiel Jungle-Musik unterscheidet von Drum-Bass. Ich würde das tendenziell tun und würde sagen, dass Jungle vielleicht eher da war und das, was man heute Drum and Bass nennt, tatsächlich erst so gegen Mitte der 90er Jahre sich musikalisch formiert hat und dann der Begriff dazu durchgesetzt hat. Einfach weil die Musik davor, das war sozusagen ein breiteres Gemisch. Da war noch mehr drin, da waren noch viele Hip-Hop-Einflüsse und vor allem, Sie hatten es gerade angesprochen, diese Reggae-Einflüsse waren noch deutlicher in der Jungle-Musik. Ja, sozusagen dieses Exotische drückt sich auch im Namen aus, ne? Jungle im Sinne von Dschungel. Und insofern würde ich auch sagen, sozusagen der frühe, was man heute Drum Bass nennt, sozusagen die Vorform davon, sozusagen frühe 90er Jahre, das bezeichnet man sowohl damals, auch heute eher als Jungle-Musik. Und dann ab Mitte der 90er setzt sich dieser Drum Bass-Sound mehr und mehr durch.
Aber es gibt doch noch einen Zusammenhang zwischen Jungle und Drum Bass. Ist das der Rhythmus oder der Takt oder?
Genau, es ist sind sowohl die rhythmischen Elemente, die sehr ähnlich sind, als auch sozusagen die Geschwindigkeit der Musik. Es bewegt sich alles so in einem Beats per Minute Bereich zwischen 160 bis 180 Schläge die Minute. Der frühe Jungle war ein bisschen langsamer, aber so, wir waren so bei 150 bis 160. Und heutzutage Drum and Bass hat sich so bei zwischen 170 und 180 BPM eingepegelt. Also insofern gibt es eine leichte Beschleunigung, aber letztendlich ist es doch sehr dicht beieinander. Der Unterschied besteht aus meiner Sicht vor allem sozusagen in der Klangästhetik. Also wie gesagt, die älteren Formen, die man vielleicht als Jungle umschreiben könnte, basieren mehr auf Schlagzeugpattern, die man herauskopiert hat aus Funk- oder Reggae-Platten der 60er, 70er Jahre. Ja. Die ergänzt man dann um moderne Klänge, also was weiß ich, irgendwelche Synthesizer-Flächen oder wiederum Samples aus irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen Rap-Passagen, die von MCs dann drüber gerappt werden.
Ja.
Während eben später der etwas später entstandene Drum and Bass mehr sozusagen nach technoider Tanzmusik im engeren Sinne klingt.
Ich würde doch noch gerne mit Ihnen klären die Frage, warum hat eigentlich Drum Bass einen so großen Anklang gefunden? Was ist das Elementare im Drum Bass?
Ich glaube, das hat tatsächlich was mit der Funktionalität dieser Musik zu tun. Also wenn man sich vor Augen führt, dass Drum and Bass ja im weitesten Sinne als Tanzmusik bezeichnet werden könnte, vielleicht auch wirklich ganz weit gefasst, also nicht mal nur als elektronische Tanzmusik, sondern tatsächlich als Tanzmusik, die dafür gemacht ist, dass man seinen Körper sozusagen rhythmisch bewegt auf einer Tanzfläche, dann könnte man Drum and Bass sozusagen in der langen Tradition von Tanzmusik sehen. Also von Rock'n'Roll über Funk, Soul bis hin eben zu moderner elektronischer Tanzmusik oder Techno im weitesten Sinne.
Ja.
Insofern ist natürlich die Hauptfunktion, die da erfüllt werden soll, dass motorische Reize gesetzt werden. Also dass ein ganz eindeutiger und klarer Rhythmus zu erkennen ist, der gewissermaßen im Vordergrund steht. Das heißt, melodische und harmonische Zusammenhänge sind eher untergeordnet. Und auch sowas wie ein Gesangspart ist sozusagen völlig hinten angestellt. Also es gibt ja eigentlich viel mehr reine Instrumentaltracks als Drum-Bass-Tracks, wo jemand singt oder vielleicht sogar rappt oder wo sozusagen eine Aussage im Vordergrund steht. Und insofern ist es erstmal Tanzmusik. Und im zweiten Blick könnte man sagen, es ist natürlich im engeren Sinne eine elektronische Tanzmusik. Das heißt, sie wird in der Regel am Computer produziert, was nicht heißt, dass es auch Formationen oder Bands gibt, die das rein akustisch tun, also die sozusagen wieder von der Idee weggerückt sind, Drum and Bass ausschließlich am Computer zu produzieren, sondern die dann versucht haben, das mit akustischen Instrumenten nachzuahmen.
Wie in fast jedem Musikstil gibt es gewisse Subgenres, also Unterstilbezeichnungen, im House zum Beispiel der Deep House oder im Techno der Dub Techno. Aber wie sieht das eigentlich beim Drum and Bass aus? Gibt es dort auch Subgenres? Und wenn ja, kann man denn überhaupt noch von Drum and Bass reden? Wir klären es gerade als nächstes mit Nico Thom im Telefongespräch. zurück im Radio X Telefongespräch mit dem Nico Thom. Er ist Musikwissenschaftler aus Lübeck in Deutschland. Drum and Bass, das ist unser Wochenthema und wir schauen in diesem Gespräch auf die Entstehung von der Bezeichnung Drum and Bass zurück und auf den Musikstil selber Drum and Bass. Man kann aber auch im Drum and Bass forschen, das hat nämlich der Nico Thom gemacht. Herr Thom, was forscht man eigentlich genau im Drum and Bass?
Also bei mir ist tatsächlich, ist es ein Promotionsprojekt, also eine Doktorarbeit, wenn man so will. Und es geht in meinem Fall tatsächlich darum, diese Musikform so ganzheitlich wie möglich zu beschreiben. Also wie ist sie entstanden? Was sind sozusagen die musikalischen Einflüsse, die da zum Tragen kommen?
Ja.
Vielleicht könnte man dann auch das kombinieren mit soziologischen Fragen. Also warum ist diese Musik gerade zu dieser Zeit entstanden und warum gerade an bestimmten Orten? In der Regel spricht man ja davon, dass Drum and Bass eine typisch englische Musik sei, beziehungsweise aus Großbritannien kommt.
Genau. Gibt es dann soziologische Zusammenhänge?
Ja, es gibt Kollegen, die das versuchen zu argumentativ zu untermauern, indem sie zum Beispiel sagen, dass dieser typische Drum and Bass Sound in gewisser Weise verbunden sei mit der Lebenssituation von jungen Afroamerikanern in der Mitte der 90er Jahre im Londoner Großraum und sozusagen deren unstete Lebenssituation und das sozusagen diese Schnelligkeit der Musik und diese hektischen Beats und diese düstere klangliche Anmutung, die sich in dieser Musik zum Teil findet, würde sozusagen deren soziale Situation spiegeln. Also solche steilen Thesen gibt es.
Okay.
Und dann kann man natürlich immer fragen, will man das jetzt so übernehmen oder hinterfragt man das nochmal? Und dann kommen dann eben so Diskussionen zustande und man tauscht gewissermaßen Argumente aus oder versucht das zu belegen mit Klangbeispielen und verdichtet dann sozusagen die Erzählung darüber. Und ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt. Ich versuche, das Phänomen Drum and Bass aus einer systemtheoretischen Perspektive zu betrachten. Das heißt, mich interessiert vor allem die Frage, wie es kommen konnte, dass sich da eine Musik formiert, also die eben bestimmte musikalische Parameter ausbildet, wie eben die Geschwindigkeit und diesen Rhythmus, der sich durch sehr viele Tracks zieht,
ja,
beziehungsweise bestimmte klangliche Auffälligkeiten. Wie kommt es, dass sozusagen Tausende von Tracks entstehen, die sich sehr, sehr ähnlich klingen oder die sehr ähnlich aufgebaut sind?
Ja.
Und das sozusagen über den kompletten Erdball verteilt, weil das ist jetzt sozusagen wieder der Punkt. Also selbst wenn es in England entstanden ist, kann man ja wirklich heutzutage nicht mehr sagen, dass es eine Musik sei, die nur in England produziert wird oder auch nur dort gehört und rezipiert wird.
Nee.
Also es ist tatsächlich ein globales Phänomen. Das heißt, Sie können irgendwo auf der Welt abends in einen Club gehen und es kann durchaus passieren, dass Sie da in eine Drum and Bass Party hineingeraten. Also Sie haben überall die Gelegenheit und das deutet ja darauf hin, dass es etwas ist, was sich sozusagen unabhängig gemacht hat vom Entstehungszusammenhang.
Aber hängt es mit diesem Klangbild zusammen, eben diese gewisse Monotonie, weil die ist ja auch bei anderen elektronischen Musikstilrichtungen vorhanden. Ich nehme jetzt als Beispiel Techno, das hat ja auch diesen gewissen Viervierteltakt. Das ist eine extrem monotone Musikrichtung. Das ist beim Drum Bass ja auch so. Also das heißt eigentlich, dass die Leute auf die Monotonie in einem Musikstück oder in einer Musikstilrichtung irgendwie darauf abfahren.
Monotonie ist natürlich schon eine sehr wertende Aussage über diese Musik. Ne? Also ich ahne, was Sie meinen, also im Sinne von sehr starke repetitive Muster, also dass sozusagen bestimmte Pattern immer und immer wiederholt werden und dadurch so eine Art Trance-Zustand entsteht.
Genau.
Oder eine Basslinie sich sozusagen minutenlang durchzieht, ohne dass sie sich verändert oder dergleichen. Das kann man als Monotonie beschreiben, trifft aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, auf einen Großteil der populären Musik zu. Also es trifft auf jede Form von Rockmusik zu, es trifft auf viele Bereiche der Popmusik zu, etc. Also insofern ist es echt eigentlich kein Spezifikum von Drum and Bass Musik beziehungsweise von Techno. Allerdings, wenn es darum geht, sozusagen nur Monotonie herzustellen, gibt es andere Formen von elektronischer Tanzmusik, die das noch spezieller tun, sowas wie Minimal Techno oder so.
Oder Hardcore oder Speedcore oder was es da immer
noch gibt. Genau, wo sie wirklich eine Kickdrum haben, die durchgeht und dann verändert sich minutenlang nur ein bisschen die Hi-Hat und sonst passiert da eigentlich musikalisch gar nichts. Ich finde, dass gerade Drum and Bass Musik eigentlich so eine Art Gegenentwicklung dazu war von Anfang an. Insofern, als sie auf die Entwicklung der elektronischen Tanzmusik reagiert hat, indem sie die eigentlich sehr, sehr simplen Beats genommen hat und da ein bisschen Komplexität reingebracht hat. Also eben gerade diese Brüche eingebaut hat und zum Teil den Vierviertel durchbrochen hat. Aber nichtsdestotrotz spielen Drum & Bass Produzenten aus meiner Sicht noch am ehesten mit der möglichen Komplexität, die elektronische Tanzmusik zu tun eigentlich haben kann.
Das ist aber heutzutage schon häufiger der Fall, also dass da gewisse Einbrüche vorhanden sind durch neue Einflüsse von anderen Musikstilrichtungen. Da kommen wir jetzt aufs Thema der Subgenres zu sprechen. Die Entwicklung des Drum Basses aus meiner Sicht hat irgendwie gezeigt, dass jetzt heutzutage eigentlich nur noch Drum Bass produziert wird, welcher sehr poppig ist oder mehr Trance-lastig oder eben diese Dubstep-Wobble-Bass-Elemente drin hat. Kann man heutzutage überhaupt noch von Drum Bass sprechen?
Ich finde schon, ja. Und ich würde Ihnen soweit widersprechen, als dass es natürlich auch innerhalb des Drum and Bass, der ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine echte Untergrundmusik darstellt, auch da gibt es so eine Art Mainstream. Also sprich eine Art Unterstilistik, die in der breiten Öffentlichkeit sozusagen die Oberfläche bildet. Also wenn man zum Beispiel heute danach fragt, wer ist jetzt der berühmteste Drum and Bass Produzent oder DJ, dann werden ihn wahrscheinlich die meisten jemanden wie Goldie nennen oder so.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass es sozusagen im Hintergrund immer noch Leute gibt, die versuchen experimentell mit diesem Grundgerüst Drum and Bass umzugehen. Es ist halt dann doch eben so nischenlastig, dass diese Person oder diese Musik selten wahrzunehmen ist. Oder da muss man wirklich recherchieren gewissermaßen danach, ja. Oder muss sich an bestimmten Sublabels orientieren, die sich dann wiederum spezialisieren auf diese Unterformen von Drum & Bass.
Was halten Sie denn von diesen Unterformen?
Ich finde das spannend und denke in jedem Falle, dass es Drum & Bass am Leben hält. Also würde es diese Unterform nicht geben, wissenschaftlich würde man sagen, es ist eine Form von Ausdifferenzierung, also es findet sozusagen eine weitere Steigerung der Komplexität statt, indem sich immer mehr Personen daran beteiligen, Drum and Bass gewissermaßen auszuweiten in alle Richtungen, also immer wieder eine andere Musikstilistik einfließen zu lassen oder den Rhythmus entweder komplexer zu machen oder ganz simpel oder in einer bestimmten Weise klingen zu lassen.
Mhm.
Und insofern sind diese Unterformen schon wichtig. Die Frage ist halt nur, wie selbstständig sind diese Unterformen? Und darüber kann man sich wirklich streiten. Also oftmals sind diese Begrifflichkeiten, die für diese Unterformen gefunden werden, tatsächlich auch Marketinginstrumente.
Ja.
Die wiederum von den Produzenten dieser Musik genutzt werden, die dann sagen, also ich persönlich mache sowas wie Drumfunk, ist ja so ein Beispiel. Aber letztendlich unterscheidet sich das, was die da machen, von sozusagen einem üblichen Drum Bass oder einem idealtypischen Drum Bass Track kaum.
Okay.
Dann nur feine Nuancen und.
Aber diese Subgenres oder Unterformen, jetzt auch im Drum Bass Bereich, Sie haben es schon gesagt, ist eine Marketingstrategie, einerseits. Andererseits würde mich doch noch interessieren, ob diese Unterformen doch mehr Leute auch ansprechen.
Also da muss man, glaube ich, ganz realistisch sein. Also wenn man mit den Protagonisten spricht, und ich habe sehr viele Interviews mit allen möglichen Drum & Bass Produzenten und Festivalveranstaltern und so geführt.
Mit wem zum Beispiel? Mit welchem Produzenten?
Zum Beispiel mit Nikki Black Market oder zum Beispiel auch die Festivalveranstalter des Lost in Nature Festivals in der Schweiz.
Genau.
Wenn man mit denen spricht und sie fragt, wie das Publikum auf solche Substilistiken reagiert, dann machen die relativ deutlich, dass der überwiegende Teil des Partypublikums eigentlich darüber kaum etwas weiß. Das Partypublikum liest nur Drum and Bass und kommt natürlich bevorzugt auch nur zu Partys, wo die ganz großen Namen auftauchen, also die englischen Protagonisten. Aber sobald das spezieller wird, kommt das Publikum bei Lichte betrachtet nicht wegen den DJs, sondern eigentlich nur, weil sie wissen, da findet eine Drum and Bass Party statt und da kann ich irgendwie tanzen oder das sind halt Leute, die ähnliche Interessen haben wie ich.
Herr Thomas, abschließende Frage würde ich gerne noch von Ihnen hören aus subjektiver Sicht. Wie entwickelt sich der Drum Bass in Zukunft? In welche Richtung geht er?
Ich denke, dass es sozusagen immer ein Intervall geben wird. Also es wird immer eine gewisse Zeit geben, in der Drum Bass wieder mehr in die Breite geht, in der sozusagen neueste musikalische Entwicklungen einfließen in diese Musikform. Und dann wird es aber auch immer Zeiten geben, in denen dann direkt im Anschluss das Ganze wieder sozusagen etwas enger geführt wird. Ich könnte das dann auch Enddifferenzierung nennen. Also so ein ständiges Auf und Ab von in die Breite gehen und wieder sich sammeln, damit der Musikstil erkennbar bleibt. Mhm. Weil wenn man jetzt sozusagen Drum & Bass zu sehr in die Breite treiben würde, dann würde man ihn besonders schnell und besonders langsam machen und man würde ihn besonders ruhig machen und besonders laut und intensiv, aber es würde sozusagen der Kern sich irgendwann auflösen, wenn man überhaupt von einem Kern sprechen kann. Ja. Das heißt, es muss immer erkennbar bleiben in einer Minimalform, dass es sich um Drum & Bass handelt. Und insofern, wenn es überhaupt Veränderungen gibt, dann sind sie immer nur minimal und beziehen sich in aller Regel tatsächlich eher auf die Klangästhetik und weniger auf die musikalischen Mittel, die verwendet werden.